Teppich, Boden, alles Teppich, riesige Fotos, alles voller Stoffmöbel. Und ich habe dort drinnen einmal das Alphorn aufgestellt und habe ein paar Töne geblasen und hatte das Gefühl gehabt, das Alphorn, das stimmt nicht. Dann bin ich ganz durcheinander gewesen. Und nachher habe ich die Gitarre gestimmt, die habe ich nach einem elektronischen Gerät gestimmt. Und ich wusste, die stimmt und das Alphorn passt mit dem zusammen, aber da innen habe ich keine Musik. Das war eine furchtbare Situation. Das ist eigentlich so der allererste Eindruck. Und ich hatte den ganzen Abend das Gefühl, das ist für gar nichts. Das ist einfach für gar nichts, der Abend. Ich war den ganzen Abend irgendwie verunsichert. Und am Schluss kommt der Mann auf mich zu und sagt, Herr Schwarz, darf ich Sie einladen auf Stuttgart, das Esslingen genau, für eine Veranstaltung? Wir haben ganz fest den Eindruck bekommen, Sie sind der Mann für eine Jugendkonferenz in Esslingen, Pfingstjugendkonferenz. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt ist der Abend für nichts und jetzt sollte er mich hier auf Stuttgart einladen. Und ja, ich habe dann dummerweise Ja gesagt. Und bin eigentlich erst nachher verschrocken, wo alle anderen verschrocken sind, als ich es erzählt habe. Weil der Pfarrer gesagt, sie rechnen mit etwa 4'000 Jugendlichen. Und in meiner Naivität habe ich gedacht, ja gut, wenn der Pfarrer meint, das ist gut, dann habe ich Ja gesagt. Und nachher bin ich auf das Esslingen raus. Und dann war es zuerst ein Seminar mit einem, über einen Scherbenhaufen, habe ich reden. Wie Gott aus Scherben etwas ganz Neues machen kann. Und nachher am Sonntag habe ich, also in dem Seminar haben sich 800 Jugendliche angemeldet. Und am Sonntagmorgen habe ich einen Gottesdienst gehabt. Und etwa um 9, Viertel ab 9 ist der Sohn vom Hänsler Verlag, von dem Musikverlag, wo die viele Singbücher rausgibt, zu mir und gesagt, Herr Schwarz, wie geht es Ihnen? Und ich weiss noch, wie ich gesagt habe, mir geht es scheußlich. Sagt er. Ah, das ist gut. Dann gibt es einen Triumph. Dann kann Jesus wirken. Ah, ich habe eine Panik geschoben. Hat zittert. Ich habe hyperventiliert. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie das rauskommen soll. Und etwa um 9:30 sind da noch gar keine Leute in der Halle gewesen und die haben von 4'000 Leuten geredet. Und dann hat zu dem Mann gesagt, ja, aber was ist da eigentlich los? Das hat ja gar keine Leute. Der hat gesagt, ja, wir haben die Tore noch gar nicht geöffnet. Wir werden um 9:45 die Tore öffnen und um 10 Uhr sind die Plätze alle belegt. Und ich dachte, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und so ist es gegangen. Und um 9:45 haben die halbe Halle geöffnet, eine riesige Halle. Und am Schluss haben sie, glaube ich, 4'500 Leute gehabt. Zielpublikum von 14 bis 24. Und ich da mit Alphorn und Jodeln und Zeugnis denke, das funktioniert nicht. Da sind meine Teenager zu mir gekommen vor der Veranstaltung und gesagt, Papi, also, wenn du uns den suchst, wir sind dort auf der Empore, ganz zu äußerst, ganz zu hinterst. Und Papi, gell, sagst du nicht, dass wir deine Töchter sind? Das war der Einstieg von meiner Karriere. Und das war bitter. Das hat weh da. Richtig weh. Weil meine Kinder haben mich gern gehabt. Das waren Teenager. Aber ein Alphornbläser als Papa ist halt vielleicht schon nicht so cool. Und ja, sie haben das auch müssen überwinden. Und nachher bin ich immer mehr verzweifelt gewesen. Und dann geht der Moderator auf die Bühne auf und sagt, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf den Alphornbläser aus den Bergen. Und ich komme mit dem Alphorn geschultert in die riesen Hallen rein, alles voll. Und da vorne, auf der zweitvordersten Reihe, meine Frau mit dem kleinen Baby und mit zwei Teenagern. Mhm. Die zwei Teenager, die gesehen haben, was da passiert, sind die von hinterst, zoberst, vorne gerasen, die ganze Halle runter und sind zuvorderst hergehockt, damit sie möglichst nah beim Papi sind. Und wenn ich die zwei gesehen habe, Das berührt mich heute noch. Mhm. Ist da eine Kraft über mich gekommen? Und es war mir, wenn Jesus gesagt hätte, das ist dein neuer Beruf. Da wollte ich dich brauchen. Und am Schluss sind die Teenager an den zwei grössten Toren gestanden. Ich habe nichts gesagt, dass sie da vorne sitzen. Die haben gar nichts gesagt. Und die zwei sind an den Eingängen gestanden und haben nach dem Gottesdienst 3000 Kurzbiografien verteilt. Ich habe keine verteilt. Und es hat ganz, ganz viele Jugendliche gegeben, die in die Seelsorge gekommen sind. Wir haben Hilfe gebraucht von Seelsorgern, die gekommen sind, helfen, weil ich völlig überfordert war. Das war der Einstieg von meiner Karriere mit ganz viel Prüfung, aber ein ganz grosser Triumph. Es war so, wie der Moderator gesagt hat, dann wird es ein Triumph. Und das war der Einstieg in meine Musikkarriere.
In deine lange Musikkarriere. Sehr, sehr eindrücklich, was man da jetzt so hat einfach hören. Du hast ganz am Anfang gesagt, eben, mit Zittern und Zagen bist du der gewesen. Es hat dich gehudelt.
Ja.
Darf ich fragen, wie ist das jetzt, 4000 Konzerte später, Auftritte später? Ist das alles so easy going, alles schon mal erlebt? Locker vom Hocker oder ist da immer noch so eine Anspannung? So eine...
Ja. Ich denke, man hat sicher sehr viel gelernt in diesen vielen Konzerten. Man hat sich mit sehr vielen Situationen müssen auseinandersetzen. Aber es ist wirklich so, dass Konzerte in einer Gefängniszelle mit 5 Gefangenen oder ein Geburtstag mit 50 oder in einem Stadion mit 40'000. Das sind alles Zahlen, die ich durchgehen durfte. Die sind alle speziell gewesen. Und wenn ich jetzt heute Abend, das ist das erste Mal, dass ich so etwas mache. Weil früher, ich habe mich immer am Alphorn heben und dann haben die Leute das Gefühl gehabt, ja, das ist so wie eine...
Darum haben wir hier einen Ständer hergestellt. Ja.
Und so etwas, das ist überhaupt nicht, das entspricht gar nicht mir. Und ich staune einfach, und das ist ein bisschen, ich bin froh, dass du ihn anmoderiert, dass er am Anfang gesagt hat, heute Abend geht es nicht um die Musik. Also ihr habt das Alphorn vermisst, das haben sich schon Leute beschwert. wo sind die Instrumente? Und das ist einfach, die Leute kennen mich mit einem roten Jäckli und vielleicht noch mit einem Jodlerhut, Trachtenhose, das Alphorn und der Gitarre und vor allem meine grosse Stärke. Meine Frau an der Seite, das ist auch wieder nicht heute Abend. Und ich bin so froh, dass ich jetzt seit über 40 Jahren geheiratet sein darf. Jesus hat uns 4 Töchter geschenkt. Und wir sind glücklich. Seit 44 Jahren bin ich bekehrt. Und Jesus hat unser Leben ganz neu gemacht. Das ist so. Also Routine ist es überhaupt nicht. Es gibt, wie gesagt, es ist ein Training, kommst rüber. Es gibt Sachen, die laufen ab, dass man mit einer Technik reden muss, dass man das Mikrofon einstellen muss, dass man gewisse Stückchen, meine Frau und ich haben zum Beispiel immer, und das ist ja so, ganz spontan, 3 Stückchen, die ersten 3 Stückchen sind bei uns abgemacht gewesen. Und alles andere bis 1,5 Stunden, das ist alles passiert in der Situation. Und das hat Menge Patzer gegeben. Aber ich konnte nie ein Programm schreiben. Jesus hat mich ganz anders gestaltet. Ich bin froh, bin ich nicht Pastor oder Prediger. Ich konnte nie eine Predigt aufschreiben. Ich konnte nie ein Konzertprogramm aufschreiben. Da sind die Musiker, wenn sie mit mir gearbeitet haben, schon verzweifelt. Ich habe gesagt, das gibt es doch nicht. Und dann haben die ein Programm gemacht. So wie der Daniel heute Abend ein ganz tolles Programm gemacht hat. Also wenn das so aufgeht, dann bin ich einfach froh.
Ich gehe.
Und das ist, eine Routine darf es nicht werden. Aber eine Frau kann auch nicht jeden Tag, wenn sie geht kochen, jedes Mal nervös werden und schwitzen. Oder ein Schreiner, wenn er ein Möbel macht. Eine gewisse Grundkenntnis musst du mitbringen. Und nachher ist das einfach geworden. Und wir haben das als Berufung gemacht. Mhm. Nicht als Musiker oder als Sänger oder Komponisten, sondern das war unsere Berufung. Mhm. Darum ist auch die Leidenschaft da drin.
Ja, das merkt man bei deinen Texten, die du schreibst mit Andrea zusammen. Da ist wirklich eine Leidenschaft drin. Das ist mehr als einfach nur ein alltäglicher Hintergrund, sondern da ist wirklich Tiefgang drin. Da merkt man, das ist ein Unterschied, ob du einen Beruf hast oder eine Berufung siehst da drin. Du hast vorhin gesagt, du hast vor ganz unterschiedlichem Publikum gespielt, bist auftreten in Gefängnis, in Heim, vor Senioren, in Gottesdiensten, ganze Stadien hast gefüllt. Bist in ganz vielen Ländern gewesen. Ich kann mir vorstellen, da erlebt man relativ viel. Kannst du uns einfach ein Müsterli, eine Episode, ein kleines Geschichtli erzählen von wahrscheinlich Hunderttausenden, wo dir ganz speziell eingefallen ist?
Hunderttausende vielleicht nicht, aber von vielen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Lorenz, schreib ein Buch über die Sachen, die du erlebt hast. Und ich habe immer gesagt, ich habe keinen Mut. Ich weiss, wie viel Arbeit es gibt, also ein Büchli einigermaßen gescheit zusammenzubringen. Und ich habe eigentlich Angst, weil wenn, dann müssten wir Jesus schon irgendwie einen ganz speziellen Auftrag geben. Aber da gibt es zum Beispiel eine Geschichte. Ich hatte eine Anfrage aus Russland. Und Russland ist jetzt ganz viel Orthodoxe, griechisch-orthodoxe oder dann religiöse, ganz viele religiöse Menschen, aber ganz kleine Gemeinden. Und da war einer, ein Toggenburger, der arbeitet in Russland. Und der hat meine Musik irgendwo in der Schweiz kennengelernt. Und der hat gesagt, Lorenz, ich bin jetzt 20 Jahre in Russland als Missionar. Ich wette zu dem Jubiläum dich einladen. Wäre das möglich? Und dann habe ich das einem Freund von mir gesagt, Ernst Benninger, das kennen auch viele, wir haben auch schon da Konzert gemacht miteinander. Habe ich gesagt, du Ernst, hättest du Interesse an Russland? Ja, der war sofort hell begeistert gewesen. Er war halt wirklich ein ganz grosse Stärke an meiner Seite. Ich habe viele Konzerte gemacht mit ihm. Ein Jahr sind wir ziemlich genau 2 Monate unterwegs und praktisch immer im gleichen Zimmer geschlafen. Und er war für mich eine ganz grosse Stärke gewesen. Und dann hat er gesagt, ja Lorenz, ich komme sofort mit auf Russland. Dann haben wir das gebucht, mitgemacht, Moskau. Sind wir aus Moskau rein und haben einen Abend gehabt, in einer Gemeinde dort. Flott, schön Besuch gewesen, Leute da und Russisch geredet wie grosse. Natürlich keine Ahnung von Russisch und die anderen haben keine Ahnung von Deutsch. Und dann haben sie einen Übersetzer organisiert und der Übersetzer ist nicht gekommen. Und wir haben angefangen und die Zeit war da gewesen, und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Der Ernst und ich da grosszügig ein bisschen Musik gemacht. Der Übersetzer ist nicht gekommen. Dann haben wir angefangen zu planen. In Moskau, wie machen wir jetzt das? Und dann, ich habe Deutsch geredet, der Ernst Benninger Englisch. Und dann hat eine Frau aus dem Publikum, die Englisch konnte, hat es nachher auf Russisch übersetzt. Und wenn jemand eine Frage hat, hat sie auf Russisch gefragt und sie hat es auf Englisch gesagt und hat es mir der Ernst auf Deutsch übersetzt. Das war ein Murks. Das war nur so ein Einstieg in Russland. Swiss hat uns versprochen, dass wir alle Instrumente problemlos in den Passagierraum hineinnehmen können. Und das war gut für uns. Wir sind am Schluss, als wir wieder zurückgekommen sind auf Moskau, am Flughafen, praktisch allein dort. Und als wir dann angefangen haben, die Sachen, unsere Koffer einzuchecken, hat er vom Flughafen gesagt, was ist das da unten? Ja, das ist eine Gitarre und das dort, das ist ein Alphorn. Ja, das muss auch im Frachtraum. Und wir haben gesagt, nichts ist. Swiss hat uns versprochen, die bleiben da innen. Nein, geht nicht. Mal, das geht. Nein, geht nicht. Hinten sind immer mehr Leute geworden. 100, 200, 500. Die Halle war irgendwann auf einmal voller Leute. Und wir zwei Schweizer haben da vorne gestürmt. Und der andere hat nicht mitgemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, gut, dann geben wir die Gitarre im Frachtraum. Und nachher hat er gesagt, ja, aber das Alphorn muss auch im Frachtraum. Und wir wieder. Das Alphorn geben wir nicht im Frachtraum. Das ist nachher eine Scherbe, wenn wir daheim ankommen. Es war endlos. Und plötzlich, in diesen vielen Leuten drin, sagt jemand, Lorenz! Habe ich jetzt meinen Namen gehört? Nein, nur nicht zurückschauen. Nein, nein, das ist im Kopf. Ja, nicht rumschauen. Und dann geht es ein kurzes Moment, da heisst es, Sie sind doch der Lorenz Schwarz. Und dann dort muss ich vielleicht gleich rumschauen. Schauen hinterher, da winkt jemand in Moskau, auf einem grossen Flugplatz, schwarz angelegt. Dann wirkt er sich durch die Leute durch und sagt, Sali Lorenz, ich bin der Walter, schön. Kennst du mich nicht? Dann habe ich gesagt, nein. Ja, du hast schon mal für mich in Griechenland Musik gemacht. Und einmal in Kloten. Was habt ihr da für Probleme? Was ist los? Ich habe gesagt, ja, wegen dem Instrument. Dann sagt er, Moment. Aha. Dann hat er seinen dunklen Jopen, hat er so gemacht. Und da ist so ein Spiegel vorgekommen, so eine Patte mit vier goldigen Streifen. Und dann ist er mit der, so ist er her zu dem Beamten gesagt, that's my friend. I'm the captain. It's okay. Und das war eine Episode. Ich hatte das Gefühl, wie wenn Jesus wieder herkommt als Captain und da vorne wieder Ordnung machen. Das Instrument, das war gelöst. Wir haben das Papier bekommen und wir sind weg. Und nachher durfte ich bis ins Cockpit führen und bis zu der Landung in Zürich darf von vorne sein. Ich war beim Captain und es ist mir vorgekommen, wie wenn ich Jesus Christus sagt, ich bin der Captain. Mhm. Das ist eine Episode, das wäre dann auch in diesem Buch.
Und eine andere Episode hast du mir gestern erzählt, die wirst aber vielleicht erst im Foyer erzählen. Er hat nämlich ganz viele so Flugstories. Wir müssen einmal darauf anhauen, auf Engel, die er im Flug getroffen hat. Ganz, ganz spannende Geschichte nämlich auch. Aber das dann vielleicht später im Foyer. Lorenz, du bist ja nicht nur Musiker, du hast ja auch geschrieben. Und zwar hast du eine Biografie geschrieben. Also hier mitgebracht, die Biografie trägt den Titel «Ich war nicht immer Alphornbläser». Ein Original der Volksmusik erzählt seine turbulente Geschichte. Das Büchli ist über 100'000 Mal an Menschen verteilt und verkauft worden. Und ich glaube, ganz viele, die das Büchli gelesen haben, haben Inspiration gefunden und sie bewegt worden von deiner Geschichte. Aber in diesem Titel kommen zwei Sachen vor. Wenn du schreibst, ich bin nicht immer Alphornbläser gewesen, zeigt das, dass es ein Lorenz vor der Musik hat gegeben. Und das Zweite, turbulente Geschichte. Ich weiss, dass dein Leben nicht immer nur geradlinig verlaufen ist. Da hat es viele Ecken und Kanten drin gehabt, viele Momente, die schwierig waren, wo viele Verletzungen ausgelöst haben. Und ich würde jetzt einfach sehr, sehr gerne mal bitten, dass du uns ein bisschen reinnimmst in deine Geschichte. Wir haben hier den Titel ja gesetzt, vom Trübsalbläser zum Alphornbläser. Wie bist du zu dem Original geworden? Wo du heute bist, erzähl uns einmal, wie deine Geschichte vor der Musik war. Ich weiss auch vor Jesus und vor allem auch mit Jesus und mit der Musik. Würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, da müssen wir vielleicht zuerst über die Zeit reden. Also jetzt ist 7:30 Uhr, ich rechne, dass wir etwa um 12 Uhr fertig sind. Und ihr habt ja den Abend frei gemacht. Aber ich kann noch eine Kurzfassung machen. Und ich denke, ich fange an bei etwa 25-Jährig. Was vorher war, war ganz viel Alkohol, ganz viel Nikotin. Schon als 8-jähriger Bub habe ich angefangen zu rauchen. Als 12-jähriger Bub hatte ich den ersten bewusstlosen Zustand mit Alkohol. Alkohol hat mich extrem angezogen. Mit 18 habe ich Unmengen von Alkohol getrunken und pro Tag 3 Päckchen Zigaretten gebraucht. Ich war ganz ein jähzorniger Mensch. Und ich habe viele Menschen verletzt und viele Menschen haben mich verletzt. Und ich habe immer eigentlich die Schuldigen gesucht. Ich war nie die Schuld. Ich habe immer die Schuldigen gesucht. Und so ist dann mein Leben geprägt worden von ganz vielen ganz blöden Situationen. Dann kam eine Freundschaft dazu, dann ist eine Verlobungszeit aufgelöst worden, nach 6 Jahren. Das hat ganz viele neue Sachen ausgelöst. Dann kommst du wieder plötzlich zurück in deine Kindheit. Du hast einfach riesige Zornausbrüche. Und mit 24, wo die Verlobung kaputt gegangen ist, wo geplant war, dass man heiratet, bin ich in ein ganz, ganz grosses Loch hineingefallen. Ich habe ganz schwere Depressionen bekommen. Und einen unglaublichen Drang zum Tod. Ich hatte ein Ziehen gehabt, um mein Leben auszulöschen. Und dann habe ich meine Wohnung verloren, dann habe ich den Arbeitsplatz verloren. Mit diesen Depressionen hat der Chef gesagt, das geht nicht mehr. Du bist einfach nicht brauchbar. Und es ist eine ganz schwierige Zeit gehabt. Und dann habe ich im Juli 1977 geplant und habe mein Sturmgewehr aus dem Kasten genommen und das geladen. Ich habe vorher aber mit meiner Mutter telefoniert. Ich bin jetzt 6 Jahre von meiner Mutter, von den Eltern weg. Das war ein ganz dramatischer Moment, als ich daheim fort bin. Und jetzt bin ich völlig verzweifelt, allein in einem kleinen Zimmerli, in einem Dachboden oben. Ich habe das Sturmgewehr rausgenommen, habe es geladen, ich hatte Munition. Und habe abgedrückt. Und es hat nicht funktioniert. Im Militär als Unteroffizier habe ich genau gewusst, was ich machen muss. Ich habe die Waffen instruiert bei den Soldaten. Und ich war einer der besten Schützen. Schützenabzeichen, alles gemacht, was wir machen können. Und das war das allererste Mal an diesem Abend, dass das Gewehr nicht funktioniert hat. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem macht. Ich bin so verschrocken. Und ich hatte keine Antwort. Ich hatte einfach keine Antwort. Und ich habe gezittert, ich habe geschwitzt, ich habe Angst bekommen. Habe die Waffe in die Ecke gestellt und bin den Stegen auf. Jetzt oben so ein Schiebtor gehabt, bin dort raus aufs Flachdach, im 6. Stock. Und bin dort über ein schmiedeisernes Geländer rausgestiegen. Mit einer ganz klaren Absicht, abspringen. Und ich weiß nicht, wie ein Engel aussieht. Ich weiß es nicht. Ich habe noch. Ja, vielleicht sind ihr alle schon mal Engel gewesen, im Auftrag von Gott etwas bewirkt. Ich war aussen an der schmiedeisernen Abschrankung. Ich bin bewusst drüber gestiegen, habe runtergeschaut und habe sehr wohl geplant, wo ich hier springe, wo ich runterkomme, auf einer Betonplatte. Das ist garantiert. Und in dem Moment kommt irgendetwas, und ich habe euch, ihr werdet euch nie eine Erklärung abgeben, wie das war. Und zieht mich zurück. Es war niemand herum. Ich war ganz allein. Da ist irgendeine Kraft vorhanden, die habe ich nicht gekannt. Heute sage ich, das war Jesus. Aber ich hätte nie, aber gar nie von Jesus geredet. Jesus war jetzt überhaupt nicht das, was ich gesucht habe. Ich war ein Mensch, der mit dem gar nichts anfangen konnte. Religion war für mich ein rotes Tuch. Religion war für mich auch Menschen. Alle Menschen, die glaubt haben, sind religiöse Menschen. Was natürlich ganz klar nicht stimmt. Religion und Glauben hat wenig oder nichts zu tun miteinander. Ich durfte durch die Kraft zurück über mit diesen Geländer retour. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ja, dann hast du einfach Angst gehabt. Das kann auch sein. Ich kann das nicht erklären. Ich muss es einfach stehen lassen. Ich bin zurück, aber ins Zimmerli, habe alles Geld genommen, das ich hatte. Also das ist nicht verrückt, viel, das waren vielleicht 30, 50 Franken. Ich habe gedacht, so, jetzt gehst du ins Niederdorf. Das Niederdorf war das Rotlichtmilieu von Zürich. Das ist die Strassenränder, das ist alles mit Dirnen und Zuhältern und Drogen und Alkohol. Das ist, dort drinnen bin ich nicht besonders, dort bin ich einer von vielen. Da bin ich auch nicht aufgefallen. Ich hatte lange Haare, hatte eine drehte Schnauze, ich war ein bisschen verrückt. Und bin dort drin, in das Niederdorf, und habe ganz ein klares Ziel abgeheilt. Ich gehe jetzt in die Kneipe. Dort trinke ich ein Bier, das muss ich zahlen, das ist das Erste, weil dort sind die Leute viel rein, haben getrunken und sind gerade abgehauen, weil das war so viel Betrieb dort drin. Und ich bin dort reingekommen, und habe gewusst, das erste Bier, das muss ich zahlen. Und dann geht es etwa 5 Minuten, dann kommen die Leute, so sagen wir zu einem Daniel, der sagt, Lorenz, schön bist du da. Geh schon mal auf die Bühne eins jodeln. Zahlen wir eine Runde, zahlen wir zwei, einen halben Liter. Und so ist es genau gekommen. Das heisst, an diesem Abend nicht. An diesem Abend sind vor dieser Kneipe, wo ich war, zwei junge Frauen gestanden. Etwa 16. Und die haben solche Einladungen verteilt. Also nicht gerade die, aber also einfach so Einladungen. Dürfen wir sie einladen? Wir haben da so, so, dort oben eine Freikirche. Und in dieser Freikirche zeigen wir einen Film, wo die Wasser fließen. Ja, das interessiert mich nicht. Ist das irgendeine Frau im Club? Ja, wir sind Jesusgläubige Leute. Und ich gesagt, ja, ja, das ist gut. Der Plunder, was brauche ich nicht. Und dann ist das ein Zeug geworden, die Frau, die Mädchen, das waren richtige Mädchen. Die sind so etwas von, nicht aufdringlich, aber überzeugt. Einfach auf ihre Art, eine gute Art. Und dann ist in der Nähe noch ein junger Mann, etwa 20, und der hat plötzlich Angst gehabt, weil eines von diesen Mädchen war seine Schwester. Da ist er hergekommen und hat geholfen, dass der Langhaarige da nicht noch irgendwie blöd Schwierigkeiten macht. Und am Schluss, ich bin nicht einmal in die Beiz. Ich bin von dort, von vor der Beiz, direkt in die Freikirche. Dazumal, das war Freie Missionsgemeinde, gibt es ja auch hier in der Umgebung. Bin ich dort rein, die zwei Mädchen voraus. Ich hatte aber eigentlich ein bisschen eine andere Absicht. Ich war allein. Ja. Vielleicht wäre so ein Mädchen auch noch irgendwo zum Verführen. Ich hatte ganz, ganz blöde, falsche Absichten. Definitiv. Jesus hat das gewusst. Wir sind in den Saal hineingekommen. Eine grosse Steg ab, zoberst. Habe ich eine Zigarette angezündet. Und fragen so, dürfen wir bei euch unten auch rauchen? Und der Bursch, der dann mitgekommen ist, der Bruder von einem Mädchen, sagt, also, es ist so, bei uns raucht niemand, aber sie dürfen. Und ich dachte, zum Glück hat er das gesagt. Wenn er gesagt hätte, nein, da unten darfst du nicht, ich glaube, ich wäre extra mit den Zigaretten ab. Aber er hat das gesagt, hat das anständig gesagt, so viel Respekt hatte ich, habe die Zigaretten draußen geraucht, bin mit diesen Mädchen runtergelaufen. Dann kommen sie so durch die Türen ein. Ich bin hinten angelaufen. Und nachher hat da jemand angefangen zu schwätzen mit mir. Und dann sind die dort hinten durch und sind dort hinten durch die Türen fort. Und ich habe die nie noch mehr gesehen, die zwei Mädchen. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt schon gemein. Wo sind die? Die sind ja gar nicht da im Film. Dann sind die hinten durch zu einem anderen Ausgang fort, in einen anderen Raum. Und dort hinten hatten es etwa 10 alte Leute gehabt. Ich betone, alte Leute. Nicht 50 oder so. Sondern ich gehe jetzt von 75 bis 90. Und das war eine Gebetsgruppe, die immer, wenn die Jungen eine Veranstaltung hatten, haben die im Hintergrund bettet. Die zwei Mädchen in einer riesigen Aufregung zu diesen alten Leuten hinterher gesagt, hey, ihr müsst unbedingt betten, da ist einer. Boah, und die haben gebetet wie Weltmeister. Ich habe den Film angeschaut, das war eine Band, hat gespielt. Ich denke, es war alles gut, aber das war für mich einfach nicht das Thema. Und am Schluss geht der Moderator auf die Bühne rauf, am Schluss von der Veranstaltung und sagt, so, wir sind am Schluss von dem Abend angekommen. Ich habe euch noch eine Frage. Nehmt die Frage mit, geht mit ihr heim und überprüft mal, was das mit euch macht. Der steht auf der Bühne, der Padruet Nogler, das ist ein Engadiner von Bever. Und ich als Bündner habe den Dialekt natürlich sofort. Denkt, jetzt könnt ihr noch eine Frage mit heine. Wenn ihr heute sterben tätet, könntet ihr Gott begegnen? Was? Wenn du heute stirbst, bist du bereit, Gott zu begegnen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem Mensch macht. Dort drinnen hat niemand gewusst, wer ich bin. Niemand, kein Mensch. Ich habe noch nie mit jemandem geredet von dort. Und die haben auch nicht gewusst, wo ich dort unten im Niederdorf sie getroffen habe. Aber Jesus hat es gewusst. Auch wenn ich Jesus nicht kennt habe. Wenn du heute stirbst, Bist du bereit, Gott zu begegnen? Gute Nacht miteinander. Das ist ein Abschluss. Ich bin raus. Normalerweise wäre ich jetzt wieder ins Rotlichtmilieu. Ich habe einen Umweg gemacht. In mir ist ein, jetzt meine ich, eine Angst gewesen. Ich habe einen Umweg gemacht, bin weit ausser dem Niederdorf durch, am Rotlichtmilieu. Und bin heim in meinem Zimmer. Was steht in meinem Zimmer? Die Sturmgewehr. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Die Frage, das war wie ein Artilleriefeuer. Ich habe das Gewehr genommen. Ich habe es entladen, habe es im Kasten versorgt und bin ans Bett hergeknündelt. Ich habe gesagt, Herr Gott, das Wort habe ich sonst nur gebraucht zum Fluchen. Wenn ich so richtig zornig war, habe ich das gebraucht. Herr Gott, ich weiß nicht, wer du bist. Aber wenn das stimmt, was die heute Abend gesagt haben, dann kann ich dir nicht begegnen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch niemanden, keinen Gesprächspartner, habe niemanden kennt, der so gedacht hat. Und das war alles. Mehr habe ich nicht gebetet. Und in mir ist plötzlich eine Ruhe entstanden. Und von dort weg hat mich plötzlich Menschen interessiert, die an Jesus glauben. Von dem Abend an. Und Jesus hat mir Wege gezeigt, die kannst du nicht planen. Das passiert einfach. Ich bin in meiner Depression immer noch da gewesen, aber ich habe eine Ruhe irgendwie erlebt. Ich war immer noch arbeitslos, war immer noch allein, habe immer noch gerne Alkohol getrunken, habe immer noch Zigarettenweiss, Päckchenweiss geraucht. Es war alles da, aber eine Ruhe war da. Als ich irgendwie nie gekannt habe, den Herrgott, habe ich gewusst, wie ich da näher komme. Dann bin ich am Zürichsee gelaufen, höre plötzlich Musik. Musik ist von meiner Kindheit, habe ich immer Freude gehabt. Und ich habe ein bisschen herumgeschaut, wo kommt die Musik her? Blasmusik? Wer könnte das gewesen sein? Heilsarmee. Stadt Zürich. Die Heilsarmee gespielt. Und ich habe wirklich auf grosse Distanz, die waren auf der anderen Seite von einer breiten Straße und haben dort im Buschänzli haben sie Musik gemacht und ich habe am Seeufer bin ich so angelehnt und habe ihnen auf grosse Distanz zugelassen. In diesen Heilsarmee-Leuten war ein Mann drin, der hat das gesehen, dass einer relativ lang dort still steht und hört. Dann ist der aussen rum und ist von der Seite hergekommen und hat gesagt, darf ich Ihnen etwas zu lesen geben? Und drückt mir eine Schrift in die Hand über Jesus Christus. Das ist der erste christliche Impuls, den ich gelesen habe, der Kriegsruf. Und den habe ich sogar gern gelesen. Hat mich plötzlich bewegt. Kurze Zeit später, wieder am See unten, waren zwei Jungen in so einer Insel, haben Musik gemacht, haben gesungen, haben von Jesus erzählt, haben mir eine Schrift gegeben. Und das sind etwa 5 verschiedene Gemeinden, die da im Spiel waren. Keiner hat es vom anderen bewusst gewusst. Und das Letzte war, dass einer angerufen hat und gesagt hat, Lorenz, heute Abend ist ein Schwerverbrecher im Kongresshaus. Darf ich dich einladen? Du hast mir einmal gesagt in einem Gespräch, wenn du einen schlimmeren Mensch findest, als du warst, dann darf ich dich einladen und du kommst. Und dann habe ich dem Telefon gesagt, ja gut, wo treffen wir uns? Ich komme, wenn ich das versprochen habe. Und ich bin gegangen ins Kongresshaus. Wir waren noch ein bisschen zu spät. Und es hat nur noch einen Stehplatz, zuoberst, zuhinterst auf der Empore gehabt, also einer. Es hat nur noch dort einen Stehplatz gehabt. Die ganze Halle, da redet man von 4'000-5'000 Leuten. Alles voll gewesen. Der Prediger hatte eine wunderbare Botschaft, eine gute Übersetzung, war ein Amerikaner, hat eine Botschaft, die ich noch nie gehört habe, dass es so etwas gibt. Und am Schluss hat der Übersetzer im Auftrag vom Prediger aufgerufen, wenn du heute erkannt hast, dass du ein Sünder bist, dann darfst du da vorkommen, wir für dich beten und du darfst Jesus Christus in dein Leben einladen und der vergibt dir alle deine Schuld. Dann bin ich von zuerst von der Empore, aber die Empore ist so gross wie der Saal und ist ziemlich schräg gewesen, bin ich von hinten vorgelaufen, eine Brüstung und habe die Arme verschränkt und bin so angelehnt auf der Brüstung und schaue von oben ab, wie das jetzt aussieht, wenn da Sünder vorlaufen. Das hat mich interessiert, weil ich wirklich wollte wissen, wie ist das, wenn jetzt da Sünder vorgehen? Weil er hat ja Sünder gerufen, nicht Gerechte. Und da ist kein Mensch für ihn. Und dann hat das in mir angefangen zu spulen. Da ist kein Mensch für ihn und denkt, aha, das ist alles beschissen. Der Prediger hat sich nicht aus dem Konzept genommen, der hat angefangen zu beten. Der Übersetzer hat es sehr, sehr gut, er ist verständlich übersetzt, sehr gut. Und als er so gebetet hat, hat er gesagt, Herr Jesus, du wirken. Du hast gesagt, du darfst Menschen überführen durch deinen Heiligen Geist. Mach das. Wir haben alles gemacht, was in unserer Hand ist. Und plötzlich merke ich, wie mein Herz anfängt, traurig zu werden. Wie mir Tränen ablaufen. Ich bin immer noch am Schauen, wie die Sünder aussehen. Wie mir Tränen ablaufen. Dann habe ich so links und rechts geschaut und die, hoffentlich merken die nichts. Ich habe so grosszügig da ein bisschen abputzt. Und das ist immer schlimmer geworden. Das ist so ein fast ein Wasserfall geworden. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und bin von hinten, von der Empore, die Stegen ab. Ich musste nach hinten laufen und dann durch den Saal durch. Das ist der Eingang, das Foyer, das war alles voller Leute. Ich musste durch all die Leute durchlaufen und von zu hinterst vorlaufen auf die Bühne. Und das allein. Und das hat etwas gemacht mit mir. Ich bin vorne auf die Bühne, habe die Augen zugemacht und gedacht, wenn da jetzt ein Todesurteil kommt, keine Chance. Und an diesem Abend habe ich mich von ganzem Herzen zu Jesus Christus bekehrt. Ich habe Vergebung bekommen von meinen Sünden. Ich habe gewusst, was Jesus wird, was Jesus ist. Ich habe aber noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Nie. Ich habe noch nie ein christliches Gespräch geführt. Nie. Der Seelsorger hat das sehr gut gemacht. Es war ein guter Abend für mich. Ganz ein neues Leben. Es war gegen 12 Worte, wo es fertig war, das Gespräch. Und wir haben betet miteinander. Ich habe das erste Mal frei gebetet. Das habe ich noch nie können. Ich weiß nicht, Jesus hat etwas ganz Grossartiges gemacht. Und jetzt einfach noch im Schnellzugtempo. Kurze Zeit später bin ich frei geworden von 3 Päckchen Zigaretten, wo ich viele, also mit Medikamenten, Entzugskuren gemacht habe, Kuren probiert. Die Ärzte haben mir am Schluss gesagt, Herr Schwarz, Sie sind so vergiftet in Ihrem Körper, das ist keine Faser, die gesund ist. Der ganze Körper von Ihnen schreit nach Nikotin. Medizinisch, vergessen Sie es. Alkohol ist ganz schlimm. Und kurze Zeit später hat mich Jesus befreit vom Nikotin. Und zwar nicht ausschleichen, sondern auf einen Schlag. An einem Abend habe ich 3,5 Päckchen Zigaretten verbrochen. Und das hat er nur gezeigt durch die Bibel lesen. Und ich bin frei geworden vom Alkohol. Ich habe nicht einmal dafür gebetet. Ich habe plötzlich kein Verlangen mit Alkohol und bin jetzt 44 Jahre frei. Ohne Rückfall. Jesus Christus hat mir eine wunderbare Frau geschenkt. Eine Frau, die an Jesus Christus glaubt. Sie ist die Einzige in ihrer Familie und ich bin der Einzige in meiner Familie. Und wir sind einfach, wir haben einen grossen Wunsch gehabt, unser Leben mit allen unseren Fähigkeiten und Gaben einfach Jesus zur Verfügung zu stellen. Und ganz plötzlich ist mir klar geworden, ich mache eine Kurzbibelschule, ich muss etwas lernen aus der Bibel, ich habe keine Ahnung. Und habe die Kurzbibelschule gemacht, im Deutschen, im Jansteam, im Lörrach. Und das ist für mich so eine goldige Zeit geworden. Ich habe so ein grosses Wachstum erlebt und habe gewusst, Jesus hat mir dort den Auftrag gegeben, deine Stimme, deine Fähigkeiten, auch wenn du das Gefühl hast, das kannst du nicht, die will ich brauchen, um in dieser Welt das Evangelium zu verbreiten. Und das ist jetzt so Schnellzug-Tempo. Und dann hat mir Jesus ein Lied geschenkt. Ein Lied, das mich heute noch fasziniert, wo ich tausende von Rückmeldungen bekomme, per WhatsApp, per SMS, per E-Mail, persönliche Begegnungen. Und ich bin sicher, dass da innen ganz viel das Lied gehört und kennt. Hat mir Jesus ein Lied geschenkt. Ich stehe vor dem Kreuz und staune nur. Was du getan hast, ist Liebe pur. Und in einem Vers heißt: Was ist das Kreuz für uns denn wohl? Ist es nicht mehr als ein Symbol? Glauben wir, dass Jesus dort starb und uns das Heil der Welt erwarb? Und das ist das, was mein Leben immer wieder bewegt. Und ich habe gesagt, was ich gemerkt habe und wo weltliche Menschen gesagt haben: Lorenz, du hast ein Talent im Alpenblasen, im Jodeln, im Singen. Und wo ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt: Herr Jesus, wenn es in meinem Leben ein Talent gibt, dann möchte ich das dir zur Verfügung stellen. Und so bin ich Musiker geworden. Ganz einfach. Und jetzt, Daniel, musst du langsam den Schluss bringen. Und die Frage steht jetzt im Raum: Wenn du heute stirbst, was ist das Kreuz? Was ist das Kreuz für dich? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Ob du daheim am Fernsehen das schaust? Ich weiss Menschen, die sich allein über das Fernsehen, über so ein Programm wie heute, bekehrt haben, wo Jesus genauso erfahren haben. Das braucht nicht eine grosse Veranstaltung, das kann ein Zweiergespräch sein. Aber da wünsche ich einfach, dass es darf ganz neues Leben schenken werden heute. Und dass wir uns ganz persönlich prüfen. Wenn ich heute stirbe, ich weiss heute, dann kann ich Gott begegnen. Durch Jesus Christus.
Ich würde doch vorschlagen, dass wir das Lied, das Musikvideo gerade zusammen schauen. Ich stehe vor dem Kreuz und staune nur. Ich staune, was Jesus in dir hat gemacht. Und ich glaube, wir können alle staunen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, was Jesus in unserem Leben macht. Ich würde bitten, dass die Technik doch gerade das Video abspielt.